sind wir im Matthäusevangelium immer noch in der Bergpredigt und immer noch zum Beginn. Und hier haben wir jetzt den Schluss bei diesen Glückseligpreisungen. Ich lese uns aber um des Zusammenhangs willen von Vers 10 bis 12, obwohl wir bloß der 11. Vers uns ansehen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wir möchten heute der 11. Vers uns ansehen. Und da ist gleich mal ein entscheidender Unterschied. Wir haben ja das letzte Mal gesehen, dass es eine gewisse Verfolgung gibt, um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, allein um der Tatsache willen, dass wir wiedergeboren sind und dass die anderen nicht wiedergeboren sind. Wir gehören zum Reich Gottes, sie gehören zum Reich Satans. Aber jetzt geht die Bibel weiter und sagt, es gibt noch eine zweite böse Quelle der Verfolgung, und zwar, er geht hier viel weiter und sagt, sie werden Schmäher, Verfolger, Lügen und alles Böse gegen uns reden, um seinetwillen. Und der Unterschied ist ganz einfach. Im Vers 10, das ist es allgemein. Jetzt im Vers 11 redet der Herr Jesus die Gläubigen an und sagt, glückselig seid ihr. Jetzt wird es persönlich. Und jetzt haben wir die persönliche Situation, wo der Herr Jesus uns in der Bergpredigt einfach klarlegt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und da gilt natürlich jetzt wieder dieses große, ich sag's mal, dramatische Wahrheitsstück der Bibel, das vielleicht das Schlimmste ist, was kirchgeschichtlich je passiert ist. Galater 4,29, wo es heißt, dass der noch im Fleisch Geborenen, haben wir das letzte Mal studiert, immer den nach dem Geist Geborenen verfolgt. Und das ist halt das Problem. Die Bibel sagt hier klipp und klar, ihr werdet verfolgt werden. Erstens, weil ihr wiedergeboren seid und ihr werdet verfolgt werden. Zweitens, heutige Thema, um Jesu willen. Es hat schon angefangen, kurz nachdem die Urgemeinde war. Die Urgemeinde war noch nicht einmal richtig installiert, Anführungszeichen. Da kamen schon Unterwanderungen durch mystische Kulte, alles Mögliche. Und dann spätestens Augustinus, der große Kirchenvater, hat zum Beispiel gesagt, nötigt sie hereinzukommen, heißt Gewalt anwenden. Das heißt zu Deutsch, hier wurde Wurzel gelegt, dass die Gläubiger eigentlich nicht nur von der Welt verfolgt werden, sondern dass sie auch von den nicht wiedergeborenen Frommen verfolgt werden. Und das ist ein Drama. Und man muss einfach ganz nüchtern sachlich sehen, wenn jemand echt ist, dann passiert es. Und wir müssen jetzt untersuchen, warum um Jesu willen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Johannes 7,7 sagt ganz einfach, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Wisst ihr, jetzt ist der Unterschied. Das sieht man jetzt wieder heilsgeschichtlich. Evangelien gehören zum Zeitalter des Gesetzes. Die Lehrbriefe und auch Apostelgeschichte, das alles zum Zeitalter der Gnade. Hier sagt er, sie kann euch noch nicht hassen, weil sie noch nicht die Gerechtigkeit hatten, noch nicht wiedergeboren waren, noch nicht praktisch zum Leib Christi gehört haben, das war alles noch nicht da. Als der Jesus auf der Erde war, haben sie ihn gehasst. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ausgerechnet das Johannesevangelium, das ja so geistlich, sagen wir mal, einfühlend ist, bringt das ganz massiv. Und dann in Johannes 15, Vers 18 sagt die Schrift, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und zwar, man muss das einfach mal ganz nüchtern sich vergegenwärtigen. Die Welt hasst den Herrn Jesus. Warum? Wir haben es letzte Mal untersucht, diese Welt ist im Argen, im Bösen, so sagt 1. Johannes 5. Diese Welt gehört zum System des Teufels. Und der Teufel hasst der Herr Jesus, und weil die Welt zum Teufel gehört, hasst sie genauso unseren Herrn Jesus. Das ist einfach normal. Und wenn man das jetzt weiterliest, dann sieht man etwas. Er sagt, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenket an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Die Bibel sagt hier relativ einfach, wären wir nicht wiedergeboren, wären wir nur fromme Leute in dieser Welt, so hätte die Welt, die dem Teufel gehört, uns lieb. Und da steht bei Liebhaben das Wort Phileo. Das Wort Phileo bedeutet ganz einfach seelisch liebhaben. Also es hat nichts mit der göttlichen Liebe zu tun, es hat nichts mit dem zu tun, dass die Gläubigen sich untereinander mit der Liebe Jesu lieben, sondern das ist einfach seelisch. Also wenn wir zur Welt gehören würden, ich sage es mal ganz einfach, wenn wir nur fromm wären, aber nicht wiedergeboren, dann hat die Welt nichts gegen uns. Im Gegenteil, sie hat uns lieb. Wenn ich sehe, wie die Welt gegenüber einer Christenheit, die der Herr Jesus verrät, die nicht wiedergeboren ist, wie sie sich da gegenüber tolerant benimmt, da ist alles wunderbar, da kann man alles tun und machen. Aber kaum steht einer auf und sagt, der Herr Jesus ist der einzige Weg in den Himmel. Wer ihn nicht findet, geht verloren. B, die Bibel ist das Wort Gottes, sie stimmt absolut, ohne Irrtum. Du musst nur die zwei Sachen sagen. Du musst nicht einmal sagen, dass die Erde in 6 Tagen a 24 Stunden geschaffen wurde. Wenn du das auch noch sagst, dann bist du ein Sektierer. Dann bist du ein Spinner für diese Leute. Wisst ihr, ich sag's mal vorsichtig. Das ist einfach die Realität. Und wir stecken mittendrin in dieser Welt. Das heißt, dass dann die Welt uns hasst, rein um der Tatsache willen, dass wir wiedergeboren sind. Das haben wir das letzte Mal behandelt, die Gerechtigkeit. Ja, aber jetzt kommt das Nächste. Die Welt weiß ja, dass wir zum Herrn Jesus gehören, dass er unser Herr ist, unser König. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, sie hat ihn zuerst gehasst, sie hasst ihn. Wir werden nachher sehen, warum. Und zwar, wenn wir zu seinem Reich gehören, darum hasst sie uns. Kolosser 1, 13, das ist einfach eine Wirkung der Wiedergeburt, die man nicht fühlt. Das heißt, keiner von uns hat das gefühlt, das ist aber Fakt. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Sagt die Bibel jetzt was ganz Einfaches. Sie sagt, wir sind aus dem Zugriff, aus der Vollmacht, der Finsternis völlig herausgenommen. Das heißt, sie kann uns nichts tun, im Endeffekt. Und sind ins Reich des Sohnes seiner Liebe, ins Reich Gottes, ins Himmelreich, ins Reich Jesu Christi versetzt. Und zwar seit der Sekunde, als wir Vergebung der Sünden erlangt haben, als wir wieder geboren wurden. Jetzt ist der Jesus unser Herr, jetzt ist er unser Retter. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wenn wir nicht mehr zur Welt gehören, hasst euch die Welt, weil er sagt ja auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wisst ihr, da treffen im geistlichen Bereich unsichtbar zwei furchtbare, gegensätzliche Reiche und Todfeinde aufeinander, nämlich das Reich Gottes und das Reich des Teufels, treffen die aufeinander. Und wir gehören zum Reich Gottes und die anderen sind das Reich des Teufels. Wisst ihr, das wagt ja keiner zu sagen. Sag doch einmal einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist, dein Vater ist der Teufel. Ist einfach Tatsache, Entschuldigung. Da hat keiner den Mut, das zu sagen. Der Jesus hat zu Pharisäern das klipp und klar gesagt, zu der frommen Elite hat er gesagt, euer Vater ist der Teufel. Wenn jemand nicht wiedergeboren ist, dann ist sein Vater der Teufel. Das ist Fakt. Er gehört der Finsternis. Er ist in den Krallen des Teufels unter seinem Zugriff. In dem Moment, wenn sich jemand bekehrt, kommt er aus diesem Zugriff raus. Sein Vater ist jetzt der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, der dreimal heilige Gott. Und sein Sohn, der Jesus, ist unser König, unser Herr, der uns letztendlich hütet, unser Hirte ist. Und damit gehören wir nicht mehr zu diesem Reich. Und das ist der Grund, warum wir diese Feindschaft haben. Und die Bibel ist ganz einfach. Sie sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das ist ganz normal. Sind sie, ich sage es mal so, kritisch, argwöhnisch, böse gegen das, was wir sagen, gegen uns? Ist das nur Folge, weil sie genauso gegen den Herr Jesus waren? Sie haben ihn gehasst, sie waren gegen ihn, sie haben ihn verfolgt und genau das, was ihm begegnet ist, begegnet auch uns. Jetzt sagt hier der Jesus was ganz, ganz Entscheidendes. Vers 21. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen. Versteht ihr? Ihr müsst einfach ganz sachlich sein. Warum zum Beispiel ist es für Gläubige oft so schwierig, den Namen Jesus zu bekennen? Warum ist es oft so schwierig, sich zum Namen Jesus öffentlich zu stellen? Als ich mich bekehrt habe, ich habe einen blauen VW. Ich habe jetzt jemanden getroffen, der hat gesagt, ja, ich weiß, der blaue VW. Das ist aber jetzt über 40 Jahre her. Und auf dem blauen VW, da hatte ich hinter einen Spruch drauf. Zu Deutsch, wo wir schon die Ewigkeit verbringen. Und da hatte ich ein Ding drauf, wo es heißt, der einzige Weg, Jesus Christus. Also one way, Jesus Christus. Ist er? Sobald du dich zu meinem Jesus bekennst, macht sich die Finsternis auf. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel du kannst über Gott reden, du kannst über Sünde reden, du kannst über alles reden. Dann hast du von der Finsternis nicht einmal einen Bruchteil von Widerstand, wenn du den Namen Jesus bekennst. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Ich weiß noch wie heute, ich habe schon oft erzählt, aber das geht mir immer noch nach, als ich das drauf gemacht habe auf mein Auto. Ich war ja Lehrling bei einer Bank. Oder damals war ich schon Angestellter. Und ich bin dann vorgefahren, vor der Post. Dann war es klar, du stellst dein Auto so hin, dass man deinen Spruch sieht. Das war jedes Mal ein Kampf. Und da habe ich gewusst, alle sehen, er bekennt sich zum Herr Jesus. Wisst ihr, wenn man das tut, siehst du automatisch Finsternis auf dich. Wir dürfen doch nicht so tun, als wäre das eine Frage der Philosophie oder eine Frage der Lebenseinstellung. Wisst ihr, das ist Unsinn. Das ist keine Lebenseinstellung. Das ist nicht so, ob ich jetzt in Bayern mich zum FC Bayern München bekennen oder zu 1860 München, die hassen sich auch, aber das ist eine ganz andere Ebene. Wisst ihr, das ist was ganz anderes. Hier sind zwei Reiche. Und zwar hier ist der lebendige Gott und der Teufel, die gegeneinander losgehen. Und in dem Moment, wie ich mich zum Jesus bekenne, zeige ich eindeutig, ich gehöre zum Reich Gottes. Und damit ziehe ich die Finsternismächte auf mich. Und zwar, weil sie hassen ja letztendlich nicht mich, sondern ihn. Und sie hassen mich, weil ich zum Leib Christi gehöre, weil ich mäßensmäßig mit ihm verbunden bin. Das ist der ganze Grund. Wenn man das nicht versteht, dann wundern wir sich und sagen, ich habe doch denen nichts getan. Ich bin doch anständig, ich bin doch lieb, ich habe denen nur Gutes getan. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wisst ihr, das geht auch nicht um die Menschen, das geht um die Finsternismächte, die dahinter sind. Ihr müsst einmal das angucken, ich sage es einmal ganz offen. Wir müssen mal gucken, was in der große Reformationsjubiläum und so. Ich sage euch eines, ich habe mit allen Reformatoren Probleme. Wir müssen mal gucken, wie teilweise durch diese institutionelle, neu gegründete alten Kirche die echte Gläubige verfolgt wurde. Das ist immer so, der nach dem Fleisch Geborene verfolgt den nach dem Geist Geborenen. Die Wiedergeborenen wurden immer, auch in der Reformationszeit, verfolgt, umgebracht. Wisst ihr, ich habe oben das Heftlein von Felix Manz. Zwingli hat sein bester Freund, der mit ihm Hebräisch studiert hat, hat ihn im Zürichsee ersäufen lassen. Am 5. Januar Wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen. Da spielt dann auch menschliche Freundschaft keine Rolle mehr. Drum sagt die Bibel, in der Familie, der Vater, die Kinder, der Vater, die Mutter, gegenseitig, es werden sich alle verraten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil der, der nicht wiedergeboren ist, gehört zur anderen Seite. Ist einfach Fakt. Wisst ihr, und da darf man sich auch keine Illusionen machen. Das ist einfach so. Ich sage es mal vorsichtig. Warum sagt die Bibel, ich muss mich absondern? Lest einmal 2. Korinther 6, von Vers 14 bis Kapitel 7, 1, ganz langsam durch, ständig auf dem Zettel. Lest es einmal ganz langsam durch. Das sagt die Bibel, du musst dich absondern, weil Gott und Belial, der Teufel, nichts miteinander zu tun haben. Und wenn du jetzt Gruppierungen hast, die von der Finsternis besetzt sind, dann musst du dich absondern. Wisst ihr, da kommt dieser humanistische Gedanke, der überall rumschwirrt, der ist einfach falsch. Sondern da geht es ja nicht darum, ob ich jetzt tolerant bin oder intolerant zu Menschen, sondern ich muss mich absondern, weil das zum anderen Reich gehört, zu der Finsternis. Wisst ihr, und da fängt es dann an, dramatisch zu werden. Und der Jesus sagt, Vers 23, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Er sagt klipp und klar, wer mich hasst, hasst die Wirklichkeit auch der Vater, weil der Herr Jesus die einzige Offenbarung des dreimal heiligen Gottes ist. Wir wissen ja aus 1. Timotheus 6, Vers 16, dass der Vater im Himmel im unzugänglichen Licht wohnt, wo nie jemand hingekommen ist, nie jemand hinkommen kann. Und der Herr Jesus ist aus diesem Licht, da hat er ja gewohnt beim Vater, bevor es überhaupt Zeit gab. Er war ja dort bei ihm, Philipper 2, 5 und Folgeverse zeigen das, und ist dann gekommen. Und das Dramatische ist, und das muss man einfach sich vergegenwärtigen, er ist die einzige Offenbarung des dreimal heiligen Gottes. Und in dem Moment greift natürlich der Teufel den an, der hier an Stelle Gottes steht. Der Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ist gar keine Frage. Und darum greift der Teufel der Herr Jesus an und darum greift er uns an. Der Vater im Himmel ist unzugänglich für ihn. Der Jesus ist gekommen aus dieser Lichtwelt. Und ich sage es mal ganz ehrlich, was am Kreuz von Golgatha alles passiert ist, von der Finsternis her, das können wir nur ahnen. Der Jesus sagt ja im Psalm 22, Psalm 69, Jesaja 53 in diesen drei Darstellungen. Psalm 22 ist ja die Darstellung der geistlichen Leiden Jesu. Psalm 69 ist die Darstellung der seelischen Leiden Jesu. Jesaja 53 ist die Darstellung der körperlichen Leiden Jesu. Und da sagt er ja dann, Stiere Basans umringen mich. Das heißt Finsternismächte, das kann man sich nicht vorstellen. Und das alles nur letztendlich, weil sie ihn hassen. Und die Bibel sagt, weil sie Gott nicht kennen. Warum kennen sie Gott nicht? Ich lese uns nochmal die Stelle aus Johannes 8, 44, die ich zitiert habe schon. Da sagt der Herr Jesus, und das sagt er zu den frommen Juden, das muss uns klar sein. Ihr habt den Teufel zum Vater, was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Versteht ihr? Wenn jemand im Reiche Gottes mordet, tötet, dann ist es mir völlig egal, was die Welt über ihn sagt. Da kann man große Jubiläen machen und die alle hochhalten und sie ehren. Die Bibel sagt klipp und klar, wer auch im Reiche Gottes mordet, hat nicht Gott zum Vater. Und ich möchte es nochmals betonen, ich weiß, da machst du ja keine Freunde, wenn du das sagst. Die Hugenotten waren nur teilweise Märtyrer. Es gab Hugenotten, die mussten sterben um Jesu willen. Das waren echte Märtyrer. Aber ein Großteil der Hugenotten oder ein Teil davon ist nicht gestorben, weil sie sich zum Herrn Jesus bekannt haben, sondern weil Coligny, nachdem seine Frau ihn angeheizt hat, hingegangen ist und zum Schwert gegriffen hat. Sie haben zur Waffe gegriffen. Und da mussten ganz viele sterben, weil hier die falsche Seite eingeschaltet wurde. Wisst ihr? Man muss das ganz wichtig sehen. Wenn ich sehe, dass jemand einen anderen umbringt, um auch Glaubenssinge will. Puritaner haben zum Beispiel Nachfahren der Calvinisten. Puritaner haben in Amerika eine Mutter von zwei kleinen Kindern, sie hat zu einer sektiererischen Gruppe gehört. Da haben sie gesagt, wenn du noch einmal kommst, geht es dir schlecht. Sie ist wiedergekommen und hat ihre Lehre, das war ein Quäker, ihre Lehre verbreitet. Da sind sie hingegangen, haben die Mutter von zwei Kindern aufgehängt. Die haben sie gehängt. Versteht ihr? Und jetzt kommen Leute zu mir und sagen, wunderbar, du musst die puritanischen Schriften lesen. Nee. Die kann lesen, wer will. Ich sag's mal hart, da hat sicher fromme Leute drunter gehabt. Aber ich sag's mal ganz vorsichtig. Wenn jemand wirklich Gott dient, dann trennt er sich rigoros vor jeder Gewalt. Es ist ausgeschlossen, dass man zur Waffe greift. Und man darf ja nur gucken, 30-jähriger Krieg. Man kann nicht wegen geistlichen Dingen zur Waffe greifen. Diese Schlacht läuft im unsichtbaren Bereich. Sobald man das auf der weltlichen Ebene mit der Waffe abhandelt, und das, was Augustinus gelehrt hat, nötige sie hereinzukommen, das hat dann der Karl der Große perfekt gemacht. Der hat uns den Großteil vom Okkultismus eingehandelt, der in Deutschland zu Hause ist. Der ist hingegangen, hat den Stamm der Sachsen genommen und die Sachsen waren nicht dumm. Der hat die aufgestellt, nachdem er sie besiegt hatte. Da sind die Soldaten gekommen mit dem Schwert. Da standen sie alle am Fluss und haben sie ihm, also immer ein Soldat, einem Sachse, das Schwert an die Gurgel gehalten und haben ihm die Wahl gelassen. Entweder Tod oder Bekehrung zum Christentum. Die haben gesagt, das ist doch klar, was wir wählen. Wir bekehren uns zum Christentum und haben ihren ganzen Okkultismus mitgebracht. Ist das die moderne Bekehrungsmethode? Du hältst jemand Schwert an die Gurgel? Das sind Leute, die einfach von der anderen Seite sind. Das sind einfach Leute, wie Augustinus gesagt hat, nötige sie mit Waffengewalt notfalls hereinzukommen. Die Reformatoren haben das teilweise gemacht. Wieso? Da sagt man, oh, das sind fromme Leute. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. Zeig mir, was du tust und ich sag dir, ob du echt bist. Greifst du zur Gewalt? Kannst du mir alles erzählen, fromm? Ich glaub dir kein Wort, nicht einmal eins. Wieso? Und so geht's mir bei der Kirchengeschichte. Wenn ich sehe, dass Leute zur Waffe greifen, vorbei. Da rede ich gar nicht mehr. Sind für mich nicht mehr da, geistlich. Sind für mich keine Leute, die ich akzeptieren kann. Und das ist das Problem. Die Bibel sagt klipp und klar, hier trifft die Truppe, die vom Teufel, ich sag's mal, bedient wird, und die Truppe, die unter der Wirkung des Heiligen Geistes Gott dient, treffen aufeinander in der Transzendenz. Und er sagt klipp und klar, weil der Herr Jesus ja letztendlich gesagt hat, wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte da. Das ist ein Ärgernis. Wisst ihr? Und ich habe schon oft erzählt, aber es geht mir einfach nicht aus dem Kopf, weil die Bibel sagt, der Teufel ist nicht nur ein Mörder, sondern auch ein Lügner. Als die Nazis die Familie Ten Boom in Holland verfolgt haben, Corrie Ten Boom ist ja bekannt, sie haben Juden versteckt, dann haben sie unterm Tisch eine Klappe gehabt, eine Falltür, und da haben sie die Juden drunter gehabt, dann haben sie einen Teppich hingelegt. Und dann kommen die SS-Leute rein mit angelegtem Gewehr oder Maschinenpistole und sagen, wo sind die Juden? Und die Corrie ten Boom hatte sich schon angewöhnt, mit den, wenn's um die Nazis ging, sie hat zwar das mit einem schlechten Gewissen gemacht, aber sie hat sich schon angewöhnt zu lügen. Sie hat schon wegen dem Radio gelogen. Und die Nolli, ihre Schwester, ich denke, es war die Nolli. Nee, es war die dritte. Ich weiß nicht, ob es Nolli war. Auf jeden Fall, sie hat Folgendes gemacht. Sie ist hingegangen und hat gesagt, unterm Tisch, sie konnte nicht lügen, weil sie Gottes Kind war, weil sie im Heiligen Geist gewandelt hat. Sie konnte nicht lügen. Sie sagt, unterm Tisch, da waren sie. Und der Offizier reißt die Tischdecke weg und sieht, da ist nichts. Und dann ist er wütend geworden. Und sagt, willst du mich veräppeln? Was fällt dir ein? Und ist gegangen. Und die Juden waren gerettet. Das hat Gott gemacht. Und das Interessante ist, die Nolli kam nicht ins KZ, aber die Corrie ten Boom mit ihrer Schwester Betsy, jetzt haben wir sie, die Betsy, die musste ins KZ. Wisst ihr, und da ist ein Unterschied. Jetzt kommt das Entscheidende. Wenn wir dem Herr Jesus dienen, dann hasst uns die Finsternis. Wenn wir dem Herr Jesus dienen, dann werden wir verlästert, verleugnet, angegriffen, verfolgt. Das ist normal. Aber wir dürfen nie auf die andere Seite gehen. Wir müssen uns alles gefallen lassen, wenn es hart auf hart geht. Und wir dürfen nie lügen. Wisst ihr, der Herr macht es dann, dass wir überleben. Wie er das macht, weiß ich nicht. Und die Bibel sagt nämlich klipp und klar, wenn jemand uns hasst, hasst er in Wirklichkeit der Herr Jesus und damit hasst er auch der Vater im Himmel. Er sagt, sie hasset mich und meinen Vater. Das ist einfach Fakt. Und jetzt sagt er, sie hassen mich ohne Ursache. Es gibt eigentlich nur einen Grund. Eigentlich haben die Leute, die ihn hassen, die wissen das gar nicht, warum sie den Herr Jesus hassen. Wisst ihr, und die Welt ist halt so. Nur ein Beispiel, ich habe in Wikipedia habe ich die ganze Dinge für Schlachter eingesetzt, sei Biografie, wie die Schlachterbibel entstanden ist, das ist ja Internetlexikon. Und da ist dann etwas passiert. Ich habe dann geschrieben, dass er im Januar 1911 heimgegangen sei, also gestorben ist. Dann hat mir der Autor von Wikipedia geschrieben, der hat so Kontrollautoren, die kontrollieren, ob das alles sauber ist. Dann hat er mir geschrieben, ich soll dies, also er löscht es, er will keine Betschwestern formulieren. Versteht ihr? Die wollen das alles nicht. Und in dem Moment, wie du dich zu meinem Jesus bekennst, bist du persona non grata. Da mögen sie dich nicht mehr, das ist völlig normal. Aber jetzt ist die Frage, warum denn gehe die Finsternis Mächte so gegen den Herr Jesus, so gegen den lebendigen Gott, so gegen uns? Weil der Jesus sagte, sie werden euch um meinetwillen werden sie verfolgen. Sie werden lügen, lästern, schimpfen, böse Worte reden, um meinetwillen. Der Teufel weiß, dass 1. Mose 3, Vers 15 sein Ende prophezeit. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, nämlich der Jesus, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wisst ihr, die Finsternismächte und der Teufel weiß ganz genau, dass der Herr Jesus der ist, der kommen wird, nämlich der Same des Weibes, um ihm den Kopf zu zertreten. Dieses Geheimnis, dass Gott, sein eingeborener Sohn, der ja wesensgleich ist mit dem Vater im Himmel, genauso Gott ist wie der Vater, dass er diese wunderbare Lichtswelt verlässt und Mensch wird, das wird hier das erste Mal angedeutet. Das heißt, es wird jemand kommen, der gehört zum Same einer Frau. Das heißt, er wird Mensch sein. Interessant ist, er gehört nicht zum Same des Mannes. Weil sein Vater ist nicht ein Mensch, sondern sein Vater ist Gott. Er ist nur ihre Frau, ihre Jungfrau, geboren worden. Durch das Wunder der Zeugung durch den Heiligen Geist. Aber hier sieht man, es wird ein Mensch sein, der auftritt. Und der Teufel wusste das. Und jetzt kommen wir halt zu einem ganz dramatischen Geschehen, das man auf den ersten Blick in der Bibel gar nicht sieht. Aber man muss die Bibel von dem Hintergrund her lesen. Ist euch aufgefallen, dass alle Finsternismächte, Baalskult, die anderen Kulte, Moloch, Menschenopfer, die haben immer ein Ziel. Es geht immer darum, Gott sagt zu Israel, sondere dich von denen ab. Und dann passiert immer das Gleiche, sie werden unterwandert. Ich lese uns mal 5. Mose 32 von 15 an. Da wird Jeschurun genannt, das ist ein Kosename für Israel. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feisch geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat. Und er verachtete den Fels seines Heils. Das steht im Hebräischen, den Fels seines Jeschuas. Das ist der Name Jesus. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind. Göttern, die sie nicht kannten. Neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren. Die eure Väter nicht fürchteten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Als der Herr es sah, verwarf er sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, ich will sehen, was ihr Ende sein wird. denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will ich auch sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk oder Nation will ich sie erzürnen. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreiches hinabbrennen und das Land seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Da sieht man, wie Gott hier Israel verwarnt. Und zwar, sie dürfen sich nicht vermischen. Wisst ihr, die Bibel sagt, dass Okkultismus bis ins dritte und vierte Glied wirkt, steht im 2. Mose 20. Und hier hat der Teufel etwas versucht. Er hat versucht, Israel mit Götzendiener zu vermischen. Und damit wäre das Volk Israel langsam aber sicher okkult völlig verseucht worden und hätte der Herr Jesus nicht mehr als Erlöser hervorbringen können. Das ist der ganze Grund, warum es dazu ging. 2. Korinther 5, 21 sagt klipp und klar, er, der von keiner Sünde wusste, dass er überhaupt ohne Sünde sein konnte und dass hier eine Frau war, die nicht verseucht war von diesen Okkultlinien. Dazu musste Gott Israel absondern. Und darum geht Gott so hart auch gegen diese 7 kanaanitischen Völker vor. In 2. Mose 34, das geht wie ein roter Faden durch die Bibel durch. 34 ab 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes, und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihrem Opfer isst und deinen Söhnen ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Du sollst ja keine gegossenen Götter machen. Also er sagt hier klipp und klar, es geht darum, die dürfen sich nicht verheiraten. Wisst ihr warum? Wenn hier dieser Okkultismus und diese Finsternismächte passiert wäre, dann wäre in den Genen wäre bereits die Finsternis enthalten. Und wenn das sich vollkommen ausgebreitet hätte, ein Sauerteig breitet sich aus, hätte der Herr Jesus nicht geboren werden können. Das ist ein Gedanke, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Wisst ihr, und Salomo zum Beispiel ist ja vollkommen in die Falle gegangen. 1. Könige 11, 1. Das ist ja das Drama gewesen, auch des Untergangs nachher. Und warum Gott, schon interessant, warum verwirft Gott diese 10 Stämme und warum behält er nur 2? Wisst ihr, müsst ihr mal überlegen, warum nur 2? Wen hat er denn behalten? Levi und Juda im Prinzip. Oder Benjamin, du kannst jetzt gucken, wer in Jerusalem wohnt. Aber es ging um den Stamm Juda, der übrig blieb. Und das ist der Stamm, wo der Herr Jesus geboren wurde. Und die andere 10 Stämme hat er verworfen. 1. Könige 11, 1. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen neben der Tochter des Pharao. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Zidonitische und Hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen, lasst sie nicht zu euch kommen. Denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An denen hing Salomo mit Liebe. Und dann heißt es, er hat 700 fürstliche Frauen gehabt, 300 Nebenfrauen und sie verleiteten sein Herz. Und dann wendet er sich in Vers 4 den anderen Göttern zu. So haben die es gemacht. Wisst ihr, was war denn mit Bileam? Bileam ist eine vollkommen vermischte Gestalt gewesen. Er konnte prophezeien mit einer echten Gabe vom lebendigen Gott, hat Gott gedient. Gleichzeitig hat er den Feinden Gottes die Waffe gegeben, wie sie das Volk vernichten konnten. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr sie nicht militärisch kriegt und wenn Gott sie nicht verfluchen will, da gibt es ein ganz einfaches Mittel. Schickt ihnen eure Frauen und vermischt sie. Und genau das haben sie gemacht. Und das ist auch der Grund, warum Bileam als Prophet sterben musste. Gott hat ihn getötet, genauso wie die Feinde. Weißt du, und das ist das Problem. Der Teufel wusste, dass hier ein Mensch kommt. Das ist auch der ganze Kampf im Alten Testament. Der geht immer nur darum, ob der Herr Jesus geoffenbart werden kann oder nicht. Weißt du, kannst du ja sagen, warum ist Gott so hart, dass er 7 Heidenvölker vernichtet? Der hat die doch nicht vernichtet, weil er jetzt ein grausamer Gott ist. Der hat die vernichtet, dass die Welt erlöst werden konnte. Er hat die vernichtet, dass hier keine Vermischung geschah. Das ist der ganze Grund. Wenn du das einmal siehst, dann siehst du, dass auch das ein Akt der Liebe Gottes war. Er musste die vernichten, um hier letztendlich überhaupt noch Erlösung möglich zu machen. Das war der Grund, warum die Sintflut kam. Warum nur 8 Leute, 8 die Zahl der Neuschöpfung. Noah, Sem, Ham, Japhet und die 4 Frauen in der Arche waren. War genau der gleiche Grund. Die Bibel sagt, die Dämonen sind gekommen und haben sich Frauen genommen. Das heißt, Okkultismus in höchster Ebene geschehe, also musste Gott sie auslöschen. Und so musste das alles bewerkstelligen, dass am Schluss, vermutlich ist ja der Herr Jesus 7 vor Christus geboren, dass in diesem Jahr der Geburt es möglich war, dass in Israel eine Gruppe war, die nicht verseucht war von dem Teufel seiner Aktivität. Und da hat Maria dazugehört. Und darum konnte Maria der Herr Jesus gebären. Es sind Zusammenhänge, man muss sich das einfach angucken. Wisst ihr? Und die Dämonen, die haben das gewusst. Und der Teufel hat wohl auch gewusst, dass er seinen Plan nicht ausführen kann. Also was ist jetzt? Jetzt ist der ihm den Kopf zertreten wird, dieser Mensch, der gleichzeitig Gott ist, das ist ja Geheimnis, ist jetzt da. Also zieht dieser Mensch der ganze Hass des Teufels auf sich. Aber wenn man jetzt das sich in Ruhe anguckt, Markus 1, 24, da kommt der unreiner Geist. Lass ab, was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Sie wusste, dass der Herr Jesus der ist, der am Teufel den Kopf zertreten wird. Sie wusste, dass er der ist, der den Teufel besiegt. Das wusste sie. Und darum geht der ganze Hass gegen den Herr Jesus. Gleichzeitig haben diese Dämonen ihn aber gefürchtet, weil sie wussten ja, dass er sie besiegt und dass sie keine Chance haben. Und zwar, man muss sich das einfach ganz nüchtern sachlich vergegenwärtigen. Wenn man die Evangelien liest, wenn man das nicht weiß, dann wundert man sich, wie da manchmal Zusammenkünfte oder ein Zusammenprall geschieht. Zum Beispiel in Matthäus 8, 29, das sind wieder die Dämonen. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Sohn Gottes. Einmal sagen sie, Jesus, du Nazarener. Sie wissen, dass er ein Mensch ist, aus Fleisch und Blut. Er ist ein Nazarener. Sie wissen aber auch, dass er der Sohn Gottes ist. Sie wissen, dass er beides ist. Jetzt sagen sie was Bedeutendes. Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sie wissen ganz genau, dass er sie besiege, dass er sie strafen wird, dass er der ist, der mit ihnen aufräumt. Ist er, jetzt kommt halt etwas, Dämonen sind gefallene Engel. 1. Korinther 6, 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Die Dämonen wussten, dass der Herr Jesus sie besiegen wird. Ist ja dann Kolosser 1, 13, Folgeverse, Kolosser 2, 13, Folgeverse, wird es ja beschrieben, ist es geschehen. Der Jesus hat die Finsternismächte vollständig entwaffnet, aber jetzt sind die Gläubigen da. Und sie wissen das, dass wir, die Gläubigen, diese Finsternismächte, diese Finsternisengel, diese Dämonen richten werden. Wissen, jetzt kommt dieser Hass, der potenziert sich. Sie hassen den Herr Jesus als Erlöser, sie hassen aber auch die Gläubigen, weil sie zum Herrn Jesus gehören und weil sie Mitrichter werden über diese Finsternismächte. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal vorsichtig, du darfst gar nie von Menschen, die hier unter diesen Finsternismächten sind, erwarten, dass die dir gegenüber friedlich sind als Gläubiger. Können sie gar nicht. Aus dem Grund, weil da stachelt jemand anders. Es ist auch sinnlos, mit den Leuten böse zu sein. In Wirklichkeit sind es die Finsternismächte, die dahinter stecken. Das sind nicht die Menschen, das sind die Finsternismächte. Wisst ihr, und der Einzige, der uns schützen kann gegen diese Dinge, ist der Herr Jesus. Und in Johannes 14, ab 23, sagt er ganz klar, er erklärt es, wenn er kommt und der Vater, und dann erklärt er und sagt, in mir hat er nichts, wenn dieser Fürst dieser Welt kommt. Also er sagt klipp und klar, es werden zwei Dinge geschehen. Er wird kommen und er ist gekommen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes und gleichzeitig kamen die Finsternismächte. Und er sagt klipp und klar, in mir, in Christus, hat der Fürst dieser Welt, der Teufel, keine Macht. Das heißt, wenn wir in Christus bleiben und zum Jesus fliehen, dann haben die Finsternismächte keine Macht über uns. Und jetzt kommt halt das Entscheidende. Wenn ein Gläubiger richtig steht, dann passiert Johannes 16, 7 bis 14. Das ist wieder ein Grund, warum wir der Hass dieser Finsternismächte auf uns ziehen. Das sagt die Bibel. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch, also der Heilige Geist. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Wisst ihr, jetzt haben wir etwas. Die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist kommt und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist jeder Gläubige, der gerettet ist, ist automatisch ein Mensch, der der Heilige Geist hat. Wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Und jetzt wirkt der Herr Jesus durch den Heiligen Geist das, was hier geschrieben steht. Das heißt, jetzt passiert Folgendes. Wir werden Bezeuger Sünde, dass ein Mensch, wenn er den Jesus nicht findet, verloren geht. Wir werden die Sünde Sünde nennen. Wir werden von der Gerechtigkeit Jesu reden, dass es die einzige Möglichkeit ist, von dieser Sünde gerettet zu werden, von der Verdammnis. Und wir werden vom Gericht reden. Wenn jemand das nicht will, was dann passiert? Die Sünde wird sein, nicht an ihn zu glauben. Wir wollen mit den Leuten nicht rumstreiten. Zum Beispiel zu sagen, oh, du darfst das nicht, jenes nicht. Die Sünde eines nicht Wiedergeborenen ist eine einzige Zentralsünde, dass er nicht an den Herr Jesus glaubt. Wenn er dann wieder geboren ist, dann hat er sich mit den einzelnen Sündern rumzuschlagen. Aber zuerst einmal ist die Grundsünde, nicht an den Herr Jesus zu glauben. Und von der Gerechtigkeit, da sagt der Herr Jesus, das werden sie auch predigen, dass er zum Vater geht. Hebräer 10, 19. Er ist durch sein Blut, hat er die Himmel durchschritten, hat sein Blut ins innerste Heiligtum gelegt, ist dann zur Rechte des Vaters gegangen, hat sich niedergesetzt und damit war die Erlösung vollständig wirksam. Und dann hat er der Heilige Geist empfangen vom Vater, hat ihn ausgegossen und jetzt ist es geschehen. Und die Bibel sagt, das werden die Gläubigen verkündigen. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wir werden den Leuten sagen, das, was jetzt hier geschieht, ist nur noch ein Aufbäumen. Der Jesus hat die Finsternis völlig besiegt. Du kannst nur aus dieser Falle herauskommen, wenn du zum Sieger, zum Jesus gehst. Teuflisch gerichtet. Wer dem Teufel dient, geht unter. Das ist überhaupt keine Frage. Er wird das Zukünftige verkündigen, nämlich was wird zukünftig sein? Nicht nur Prophetie über Endzeit, sondern Himmel, Hölle, das Zukünftige. Und dann das Wichtigste. Die Gläubigen werden, wisst ihr, das ist das Zentrale, werden der Herr Jesus verherrlichen. Wisst ihr, wenn ich in eine Gemeinde komme und ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, was sind das für Leute, da kann ja viel auf dem Schild stehen, was für eine Gemeinde ist. Man kann zu dieser Bewegung, zu jener Bewegung gehören, das ist ja egal. Ich setze mich rein, ganz sachlich, und dann höre ich einfach zu, was wird gepredigt. Wird der Herr Jesus gepredigt, wird der Herr Jesus verherrlicht, dann bin ich bei der richtigen Gruppe. Ist das nicht der Fall, sage ich, Entschuldigung, bin wohl in der falschen Veranstaltung. Wisst ihr, es ist ganz einfach. Die Bibel sagt, die wahren Gläubiger predigen nicht nur über Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, über die Bibel, weil mittendrin in dem Johannes 16 steht auch nur drin, dass der Heilige Geist uns in die ganze Wahrheit leiten wird. Und Johannes 17,17 sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wahre Gläubige redet immer von Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Sie redet immer von der Heiligen Schrift, bezeugt, dass die Bibel die Wahrheit ist. Sie zeigt das Zukünftige und sie verherrlicht immer der Herr Jesus. Das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Und das ist das Wirken der wahren Gläubigen. So gehen sie vor. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt sagen praktisch die Gläubigen, dass der Herr Jesus alle Finsternismächte besiegt hat und dass er letztendlich der Sieger ist. Sie verherrlichen den Herr Jesus und seine Erlösung. Sie zeigen den Menschen, durch den Herr Jesus wirst du gerettet. Das ist doch klar, dass dann, wenn Menschen so vorgehen, sie die Finsternismächte auf sich ziehen. Das ist vollkommen normal. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich manchmal Dienste habe, fragt weder mich noch meine Frau, es ist manchmal nicht schön, wisst ihr, da kracht es und geht's zu und ist Angriff und Bösartigkeit ohne Ende. Wisst ihr, irgendwo nervt es dich auch, aber du musst sagen, ist logisch. Weil du greifst die Finsternismächte. Langhammer, den ich sehr geschätzt habe, war ein guter Mann im Reich Gottes. Er sagte mal zu mir, wo ich gejammert habe, weil bei mir in der Familie was ganz schief gelaufen ist. Und er sagte zu mir, du bist ein Narr. Wisst ihr, es war nicht sehr, ihr denkt, ich wollte Mitleid und gestreichelt werden und lieb. Und er sagt zu mir am Telefon, du bist ein Narr. Und er sagt, wieso? Er sagt, du greifst durch deinen Dienst die Finsternismächte frontal an. Jetzt wunderst dich, wenn du eine Retourkutsche kriegst. Da hat er gesagt, du kannst nur beten, mehr kannst du nicht machen. Wisst ihr, das ist einfach normal. Wenn jemand Gott wirklich dient, greife ihn die Finsternismächte an. Und dann hast du Matthäus 5, Vers 11. Dann hast du Lüge, da wird auch gelogen. Das ist klar, du wirst verleumdet, da wird gelogen. Wisst ihr, über uns haben wir schon erzählt, hier in Halbstadt, wir hätten einen Gebetsteppich wie die Muslims. Haben wir schon erzählt, wir wollen mit dem Teppich kommen zum Beten. Das ist also völliger Quatsch. Wisst ihr, da wird gelogen, das ist einfach normal. Und sie versuchen uns anzugreifen, das ist auch Rufmord. Das gehört alles dazu. Und das kommt da aus frommen Kreisen, nicht wiedergeborenen frommen Kreisen. Zum Beispiel eine führende Person der evangelischen Kirche hat am Anfang, wo unsere Gemeinde da war, gesagt, man müsste uns ersäufen. Das ist normal. Da brauchen wir gar nicht böse sein. Das ist normal. Nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Die zwei Welten prallen aufeinander. Sie hassen nicht uns, sondern ihn. Sie hassen uns, weil wir von ihm reden. Sie hassen uns und verleumdet uns, weil wir seine Erlösung zeigen. Es geht nicht um uns, es geht um der Jesus. Das ist das, was die Leute aufbringt, warum sie böse werden. Wisst ihr, wenn man das jetzt ganz nüchtern sachlich sieht, dann kommen wir leider zum Schluss. Es ist unausweichlich. Kolosser 2,13, das ist die Stelle, wo ich vorher nur angeführt habe. Da sagt die Bibel, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Die Bibel sagt praktisch, durch die Vergebung der Sünder verliert die Finsternis ihre Gewalt. Das steht im Griechischen Exousia, ihre Vollmacht uns gegenüber. Und der Jesus triumphiert vollständig am Kreuz über die Finsternismächte. Er hat sie vollständig besiegt. Wisst ihr, jetzt muss man das sicher mal vergegenwärtigen. 1. Johannes 3,8. Das sagt die Bibel ganz einfach. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wisst ihr, wenn mir die Leute sagen, bekehre dich, bleibe in Christus, lass dich reinigen durch Jesu Blut, dann geschieht genau das durch diese gewaltige Erlösung. Geht der Herr Jesus hin, wenn jemand das im Glauben annimmt und zerstört die Werke des Teufels in dieser Person. Wieso? Und von daher kommt der Hass gegen uns Gläubige, sobald wir das bezeugen. Wieso, wenn wir auch bla bla machen und sagen, ja, ja, wichtig ist Bewahrung der Schöpfung und so, so Zeugs. Da kommt keine einzige Finsternismacht uns entgegen, nicht einmal eine. Sobald du aber sagst, der Herr Jesus allein ist der Weg in den Himmel. Sobald du sagst, nur durch Jesu Blut wirst du gerettet. Sobald du sagst, wer Jesus nicht findet, geht verloren. Sobald du sagst, er hat alle Finsternismächte besiegt. Er zerstört alle Werke des Teufels. Sobald du das predigst, hast du Widerstand. Vollkommen normal. Das ist normal. Und da brauchen wir uns dann nicht mehr wundern, wenn wir dann Druck kriegen. Und wenn wir auch Druck kriegen von Menschen, wenn sie lügen, wenn sie böse zu uns sind, vollkommen normal. Apostelgeschichte 1 sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Das heißt, damit sagt die Bibel, erstens, dass der Heilige Geist in 4 Stufen kommt. Das ist dann geschehen in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19. 2, Jerusalem, die Juden, 8, die Samariter, Samaria, 10, die Heiden, Cornelius, 19, die Jünger des Johannes des Täufers, steht für Judäa, dann letztendlich der Rest. Aber er sagt klipp und klar, ihr werdet meine Zeugen sein. Wir werden nicht seine Theologen sein. Wir werden nicht seine Verteidiger sein. Werden wir alles nicht sein. Die Bibel sagt, wir müssen nur bezeugen. Ich muss überhaupt nichts tun, als der Herr Jesus bezeugen. Als klipp und klar sage, er ist der Erlöser. Er ist der einzige Weg zu Gott. Er löscht deine Sünde. Er bricht die Finsternismacht. Er macht dich frei. Ich bezeuge nur der Herr Jesus, sonst gar nichts. Wisst ihr, das versteht ihr. Und wenn ich das mache, habe ich dauernd ein Zeugnis für den, der der große Erlöser ist, für 1. Mose 3, Vers 15. Ich bezeuge die ganze Zeit, 1. Mose 3, Vers 15, dass der Herr Jesus hier im Teufel den Kopf zertritt, dass der Herr Jesus siegt, dass er die Menschen rettet. Und jetzt wunderst dich, dass dann kracht. Das ist völlig normal. 2. Korinther 6, 14, auch schon zitiert, aber jetzt lesen wir es. 14 bis 7, 1. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, dem Teufel, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Wort. Also jetzt sagt der Herr hier uns durch der Paulus was ganz Einfaches. Er sagt, du musst dich von allen diesen Finsternisdingen trennen. Wisst ihr, als die Gemeinde neu gegründet war, kamen Leute von uns und wollten, dass wir mit überregionaler Verband zusammenarbeiten. Ich habe ihnen gesagt, kann ich nicht. Ja, warum nicht? Und der mich angerufen hat, ist ein Mann, der glasklar wiedergeboren war. Er ist ein Mann, der auf die Straße gestanden ist, wie kein zweiter unter Jesus bezeugt hat. Er hat evangelisiert, wie ich fast niemand evangelisiere gesehen habe in meinem Leben. Aber dieser Mann verlangt jetzt von mir, dass ich 2. Korinther 6 breche und wollte, dass ich mit denen zusammenarbeite. Ich habe ihm dann gesagt, ich kann es nicht, weil 2. Korinther 6, 14 sagt, ich darf nicht mit Ungläubigen zusammenarbeiten. Auch mit Belials Leuten, die Okkultismus betreiben. Also zum Beispiel, die Messe ist letztendlich eine Lästerung, weil sie sagt, dass sie das Opfer Jesu unblutig wiederholt. Und genauso darf ich mit ungläubigen Leuten nicht zusammenarbeiten. Er sagt dann zu mir, aber wir sind doch auch gläubig. Und dann sagte ich ihm, aber weißt du, der und der Pfarrer, das wissen wir alle, ist nicht bekehrt. Der ist nicht wiedergeboren. Ich kann doch mit dem nicht zusammenarbeiten. darf ich nicht, laut 2. Korinther 6, 14, dann gehe ich auf die andere Seite. Da sagt er zu mir, aber er ist ein Mann des Friedens. Und ich sage, Entschuldigung, die Bibel fragt nicht, ob er ein Mann des Friedens ist, sondern sie sagt, wenn er nicht gläubig ist, nicht wiedergeboren, darfst du nicht mit ihm zusammenarbeiten. Wisst ihr, und ich muss einfach sagen, Gott will nicht, dass man die zwei Sachen vermischt. Weil die werden auf kurz oder lang uns angreifen, das ist vollkommen klar. Die Gläubigen haben dann die Stelle missbraucht, da im Sinn, dass sie sich untereinander zerfleischt haben. Das ist wieder das Drama im Reich Gottes. Und 2. Timotheus 3,12 haben wir ja das letzte Mal schon studiert. Hier ist ein wichtiger Punkt, das muss man einfach ganz nüchtern sachlich feststellen und da darf man sich keine Illusion machen. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Sobald du gottesfürchtig lebst, da steht eigentlich das Wort, wo sonst mit gottselig übersetzt wird. Also das gottselig heißt, du bist mit dem Herr Jesus allein. Das ist deine einzige Botschaft. Sobald du das tust, Jesus allein, wirst du verfolgt. Das ist vollkommen normal. Wisst ihr, wenn wir jetzt irgendeine Botschaft hätten oder irgendwas machen, will kein Mensch was von uns. Sobald wir der Herr Jesus predigen, sobald wir das Evangelium predigen, sobald wir Jesus allein predigen, da geht es nicht um Nebendinge. Wisst ihr, ich habe mal einen Bruder gehabt von Amerikaner, der kam zu mir und hat mich gefragt, ob ich die Gemeinschaft mit ihm breche. Dann habe ich schon gedacht, der hat was Furchtbares angestellt. Und dann sage ich, ja, was hast du gemacht? Und dann sagt er, ich tauche bei der Taufe dreimal unter. Ich habe dann lachen müssen und gesagt, also wenn das dein einziges Problem ist, noch, versteht ihr? Sondern da geht es um andere Dinge. Da geht es darum, Jesus allein oder nicht Jesus allein. Das ist die Botschaft. Und dann kommt die Finsternis und greift uns an. Und dass dann, Johannes 8, 44 geschieht, dass dann die Verleumdungen kommen, weil der Täufer ein Lügner ist. Und dass dann auch in der Kirchengeschichte die wahren Gläubiger von den Halbformen verfolgt wurden und umgebracht wurden. Ist gar keine Frage. Ich bin nicht der, der urteilen darf, was mit denen geschieht. Aber jetzt sage ich es einmal umdreht. Wenn in der Bibel steht, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat, und schon gar nicht ein Brudermörder, dann möchte ich niemand von den hohen Herren sein, die schuldig waren, dass Gläubige umgebracht wurden, egal wie der heißt. Dass dann ein großer Reformator war oder ein großer Mann im Reich Gottes, ich möchte nichts mit dem zu tun haben. Kolosser 3,9. Da sagt die Bibel ganz einfach, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Wisst ihr, und weil der vom Fleisch geboren ist, sein alter Mensch nicht ausziehen kann, weil er ja nicht wieder geboren ist, darum wird er lügen. Wisst ihr, ich wundere mich nicht, wenn Leute lügen. Wenn fromme Leute lügen, ist das für mich immer ein Zeichen, dass sie nicht wieder geboren sind. Weil wenn ein Frommer lügt, wisst ihr, was passiert? Soll ich sagen, wenn mir was passiert, dass ich lüge in der Regel nicht bewusst, sondern ich sag was und dann merke ich hinterher, dass es nicht gestimmt hat. Jetzt sagen wir mal, ich versuche zu tricksen. Wisst ihr, wie lange ich das aushalte? Also ich hab so einen Erfahrungswert. Ich halte es einen Tag aus, länger nicht. Wisst ihr warum? Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr Bibel lesen. Ich kann nicht mehr predigen, ich kriege keine Ruhe mehr, bis ich das in Ordnung gebracht habe. Das ist normal. Aber die Leute, die nicht wiedergeboren sind, die können lügen, die können letztendlich tricksen, die können alles tun. Wisst ihr, das ist normal. Und von daher ist Matthäus 5, Vers 11 normal. Der noch im Fleisch Geborene wird uns, die wir noch im Geist geboren sind, verfolgen. Ob der dann fromm ist oder nicht fromm ist, ob der gottlos ist, ob das ein Atheist ist, ob das ein Halbfrommer ist, das spielt keine Rolle. Wisst ihr, das muss uns klar sein. Wir gehören zum Reich Gottes, zum Reich des Himmels und nicht zu dieser Welt. Und darum passiert das alles. Und Jakobus 3,14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also er sagt jetzt klipp und klar, wenn du auch wieder geboren bist, bist du Gotteskind, du musst wirklich im Geiste wandeln, dann lügst du auch nicht. Wisst ihr, und weil er hier sagt, ihr werdet verleumdet werden, es werden böse Worte gegen euch gemacht werden. Das ist normal. Wisst ihr, wir brauchen uns da nicht wundern. Und wir dürfen jetzt nicht hoffen, dass wir von den halbfrommen Leuten hier Erbarmen oder Wohlwollen bekommen. Das kriegen wir nicht, weil die gehören zur anderen Seite. Wisst ihr, wenn die antichristliche Zeit noch weiter fortschreitet, dann wird das noch viel schlimmer werden. Matthäus 27, 12. Und da sieht man jetzt etwas. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, die Frommen war das, antwortete er nichts. Wisst ihr, wenn jetzt Matthäus 5, 11 sagt, sie werden euch schmähen, verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und da steht im Griechischen nicht Logos, sondern Rhema. Das heißt, da ist eine Geisteswirkung dahinter, nämlich eine Finsternismacht. Das heißt, dann haben wir das Beispiel Jesu, warum sollen wir reagieren? Es bringt überhaupt nichts, wir wollen uns auch nicht verteidigen. Wisst ihr, unser Leben wird die Antwort geben. Man wird ganz klar sehen, was tun wir nicht, was machen wir? Es wird ganz klar festgestellt werden, ist hier jemand ehrlich? Mein alter Chef hat zum Beispiel zu den Kunden gesagt, naja, mein Kaufmann ist ein besonderer, aber er lügt sie nie an. Wisst ihr, das muss unser Zeugnis sein, auch in der Gemeinde Jesu, dass derjenige nicht lügt. Weil Lüge gehört zum Teufel und nicht zum Reich Gottes. Und Gläubiger greift auch nicht zum Schwert. Ein Gläubiger hat auch keine Religionskriege zu führen. Wisst ihr, ein Gläubiger bringt auch nicht andere Gläubige um. Da hängt keine Mutter von zwei Kindern auf, weil sie geistlich eine andere Richtung geht. Das tut man nicht. Das ist ein Zeichen, dass man nicht echt ist. Entschuldigung. Und Paulus sagt, 1. Korinther 11, 1, seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer des Christus bin. Und zwar, er sagt hier praktisch, wir sollen gucken, wie er, der Herr Jesus, nachahmt. Und sagt letztendlich, im Endeffekt soll ich von Paulus lernen, wie ich es machen soll. Und jetzt sagt er hier etwas in 2. Timotheus 3, 11. In den Verfolgungen, die Bibel sagt ja, wir werden verfolgt werden. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind, siehe Apostelgeschichte, solche Verfolgungen habe ich ertragen. Und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und da steht das Wort Ruomai und das ist das Wort für gerettet aus der Not. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn Verfolgungen kommen, brauche ich mich nicht wehren. Sondern ich soll nur vertrauen, dass der Herr mich aus dem rettet. Beispiel, Menno Simmons, große Täuferführer. Er saß mit einem kleinen Büblein, saß er auf einem Baumstamm. Und dann sind Leute von den Katholiken gekommen, die ihn gesucht haben. Die wollten ihn umbringen. Und dann sind sie ihn haben gesagt, du Mann, wir suchen jemanden. Und dann haben sie genau ihn beschrieben, der vor ihnen saß. Na, haben sie gesagt, hast du ihn gesehen? Sagt er, nein, wer hat sich ja selber nicht gesehen, hat keinen Spiegel dabei. Er hat ehrlich gesagt, nein, ich habe ihn nicht gesehen, weil er ist ja selber gewesen. Und sie sind gegangen, Gott hat ihre Augen verblendet, sie hatte keine Chance. Wisst ihr, es wird so weit kommen, wenn die Verfolgung beginnt oder wenn es uns nahe geht, wir haben nur eine Chance, wir brauchen nicht mit Menschen rumzumachen. Er muss uns retten. Wenn er uns nicht rettet, haben wir sowieso keine Chance. Er muss uns retten aus dieser Not. Er muss uns auch retten von der Lüge, wenn sie uns verleumdet. Wisst ihr, da können wir ganz ruhig sein und sagen, der Herr wird es machen, er wird mich verteidigen, ich brauche das nicht tun. Wisst ihr, da muss man ganz sachlich sein. Weil der Herr Jesus sagt natürlich in Matthäus 10, 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Jetzt kommt der wichtige Satz. Darum seid klug wie die Schlangen, doch ohne falsch wie die Tauben. Wir dürfen schlau sein, aber ehrlich. Wisst ihr, und von daher, Menno Simmons war schlau. Als sie ihn gefragt haben, hast du ihn gesehen? Wenn sie gefragt hätten, bist du das? Hätte er gesagt, ja. Aber sie haben ihn ja gefragt, hast du ihn gesehen? Nö. Das ist für mich gigantisch. Und dann Matthäus 5, 39 bis 45, das ist ja die berühmte Bergpredigt, Passage, die wir, so Gott will, dann auch noch studieren werdet. Oder Jesus sagt, ich sage euch, aber ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Dann kommt das mit der Wange und dann erklärt er 44, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Warum? 45, weil wir Söhne des Vaters im Himmel sind. Das heißt, wir gehören zu einer anderen Welt. Wir sind anders. Wir gehören da einfach nicht dazu. Und aus dem Grund werden wir nie jemand verfolgen, werden nie jemand verleumden, werden nie lügen. Das ist einfach normal. 2. Timotheus 3,13. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Manche sind von der Finsternis direkt böse gemacht, andere sind nur verführt. Ist aber gleich schlimm, sie machen das Gleiche. Wissen Sie, das ist das Problem. Und du musst mal Kirchengeschichte einfach lesen, was da passiert ist. Also ich habe jetzt gesehen, im Rahmen vom reformatorischen Kongress wird da zum Beispiel Melanchthon dargestellt. Tja, da habe ich ein Problem. Als Calvin diesen sicher extremer und auch in manchen Punkten stark verirrter Mann namens Michael Servet hat umbringen lassen in Genf, man hat ihn ja verbrannt, ist die einzige Ketzerverbrennung im protestantischen Rahmen, so haben das die Katholiken gemacht, hat ihm Melanchthon überschwänglich gratuliert, dass er ihn umgebracht hat. Entschuldigung. Gleichzeitig hat dieser Melanchthon Horoskope gestellt für die Leute, war ein Okkultist. Ja, Entschuldigung. Die rechte Hand Martin Luthers, es tut mir leid. Er will mit dem nichts zu tun haben. Versteht ihr? Das ist die andere Seite. Entschuldigung. Gott richtet. Ich sage nicht, wo er am Ende ist. Aber eins ist klar. Die Zeichen sind so, dass ich nichts mit zu tun haben will. Sondern ich habe was anderes. Ich habe 2. Korinther 1,10. Der Herr Jesus, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Ich glaube einfach, dass der Herr Jesus mich retten wird. Und ich kann das nicht ändern, dass wir als Fremdlinge da sind. Da kann ich nichts machen. Sondern ich bin da einfach Mitte drin und dieser Kampf ist mörderisch. Ich kann ihn nicht verhindern. 1. Korinther 5,8. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Wahrheit ist unser Element. Wisst ihr, ihr dürft etwas nicht vergessen. Wenn die Bibel hier sagt, sie werdet lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, die Bibel sagt, der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Der Heilige Geist, Johannes 15, 26, ist der Geist der Wahrheit. Johannes 17, 17, das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit. Das heißt, alles, was mit dem Herr Jesus zu tun hat, ist Wahrheit. Und wir können mit dem allem nichts zu tun haben, versteht ihr? Jetzt müssen wir uns natürlich auch mit denen auseinandersetzen und uns absondern. Dann gibt es wieder Ärger. Dann kommen die Leute und sagen, ja, denkst du, dass du besser bist wie ich? Sage ich, nö. Ich glaube nicht, dass ich besser bin. Wir sind alle gleich schlecht. Aber ich bin wieder geboren und ich muss mich absondern. Wenn ihr mit bestimmten Dingen zusammenarbeitet, kann ich da nicht mit zusammenarbeiten. Wisst ihr, ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die die katholische Seite holen, die orthodoxe Priester holen für die Ikone, die ein katholischer Extrem-Lobpreisleiter charismatischerseits holen. Ich kann mit so Leuten nicht zusammenarbeiten. Es tut mir leid. Dann sage die natürlich, ja, denkst du bist besser wie mir. Es tut mir leid, ich kann nicht, wisst ihr. Und diese Absonderung, die hat natürlich mit Römer 9 eins zu tun. Ich sage die Wahrheit in Christus. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich nicht in Christus bin, sage ich im Zweifel nicht die Wahrheit. Schon mal Fakt. Ich lüge nicht, wie man mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist. Wisst ihr, ich sage die Wahrheit. Und ich stelle mich zu der Wahrheit, zum Wort Gottes. Und ich stelle mich da drunter. Ich will mit dem allem nichts zu tun haben. Ich will Gott dienen und so niemand. Und ich will das, was Gott will. Wisst ihr, jetzt kommen wir nämlich zur Wahrheit. Wenn ich Dinge da akzeptiere, einem religiösen Bereich, die Bibel nicht lehrt, dann gehöre ich im Zweifel zur anderen Seite. Entschuldigung, wie ich es mal so hart sage. Da kommen Leute, die halten hervorragende Vorträge. Ich könnte euch hier Vorträge vorspielen, ihr werdet glänzende Augen bekommen und sagen, sowas Tolles habe ich noch nie gehört. Aber derselbe Mann lehrt, wenn ich nicht den Sabbat halte, gehe ich verloren. Wo gehört er hin? Wo gehört er hin? Zur anderen Seite. Entschuldigung. Der Heilige Geist bezeugt immer, du wirst nur durch den Herr Jesus gerettet. Ich werde nie durch den Sabbat gerettet. Ich werde nie durch eine Geistestaufe gerettet. Ich werde nie durch Beichte gerettet. Ich werde nie durch meine Werke gerettet. Ich werde immer nur durch Jesus und sein Blut allein gerettet. Wisst ihr? Und wenn ich mich oft zur Wahrheit stelle, dann unterwerfe ich mich auch der Wahrheit des Wortes Gottes. Nämlich Paulus sagt in 2. Korinther 13, 8, denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur immer für die Wahrheit. Dann sagt er in Galater 1, 10, das müssen wir jetzt einfach mal ganz nüchtern sachlich festhalten. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Wisst ihr? Das Problem ist relativ einfach. Wenn ich mich entscheide, dem Herrn wirklich zu dienen, wenn ich wieder geboren bin, wenn ich ein Gotteskind bin, dann habe ich die Wahrheit. Da bin ich der Wahrheit verpflichtet. Und ein Wiedergeborener kann bestimmte Dinge nicht tun. Also Entschuldigung, ein Wiedergeborener kann nicht lügen und dann nicht Buße tun. Das geht nicht. Der geht kaputt. Wenn er das tut, dann verstockt er und dann fällt er ab. Aber ein Wiedergeborener, der vor Gott steht, kann es nicht auf Dauer tun. Und ein Wiedergeborener kann nicht zur Waffe greifen und andere Gläubige angreifen. Das geht nicht. 2. Mose 14, 13 und 14 sagt, ihr werdet stille sein und Gott wird für euch kämpfen. Das ist es. Wir müssen bloß Galater 5, 16 tun. Im Geiste wandeln, dann werden wir diese ganze Sache nicht tun. Weil wir haben jetzt Matthäus 24, 12, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Es wird immer alles schlimmer. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Finsternis macht, kriegt mehr Macht. Wir Gläubige, die wir zum Herr Jesus gehören, die wir zur Wahrheit gehören, die wir der Herr Jesus bezeugen, wir werden immer weniger, wir werden immer geringer, wir werden immer mehr unter Druck kommen, weil es immer stärker wird und immer radikaler wird. Und das muss uns klar sein. Wir können da nichts machen, wir können nur auf ihn vertrauen, dass er uns rettet. Aber das ist normal. Versteht ihr? Ich habe das auch lernen müssen. Es ist normal, dass du von der Finsternis angegriffen wirst, auch von den Menschen, die von der Finsternis dann gereizt, inspiriert und auch missbraucht werden, das ist normal. Im Psalm 44, 23 sagt die Bibel was Ungeheures. Ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Um deinetwillen. Aber jetzt zum Schluss nur ein Geheimnis. Kolosser 1, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch noch was an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Da sagt die Bibel ganz einfach, es gibt von Gott her verordnet ein bestimmtes Maß an Leiden, an Anfechtung, an Verfolgung, was wir einfach erleiden müssen. Paulus hatte seinen Anteil, jeder von uns hat seinen Anteil. Und das müssen wir halt erleiden. Wisst ihr, sich da dagegen zu wehren, ist vergebliche Liebesmühe. Wir machen nur unsere Kräfte kaputt. Wir sollen lieber zum Herrn Jesus fliehen. Und er bringt uns zur Ruhe. Wisst ihr, ich kann auch beten, Herr, zerstör du die Werke des Teufels beim anderen. Mach du, dass hier nichts mehr passiert. Kann ich beten, ist kein Problem. Aber ich soll nicht kämpfen. Ich soll nicht anfangen, mich zu wehren im Sinne von, dass ich zu fleischlicher Mittel greife. Jetzt sagt er halt ganz einfach in Hebräer 12, damit möchte ich auch schließen. Er sagt hier, dass wir die Sünde ablegen müssen, dass wir diesen Kampf kämpfen müssen. Und in 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil er hat auch das Kreuz erduldet. Wisst ihr, in dem Moment, wie wir beginnen, uns um den Herr Jesus zu drehen, und das ist das, was der Heilige Geist wirkt, dann kommt auch unser Herz zur Ruhe. Aber nach außen ist das immer das Gleiche. Sobald wir uns um den Jesus drehen, kriegen wir Ärger. Wissen, von daher bin ich natürlich ein totaler Freund von der Anstecknadel, Jesus lebt. Ich wäre schon zufrieden, wenn da bloß Jesus draufsteht, das reicht. Da damit hast du schon alles gesagt, was noch draus ist. Und damit kriegst du schon Ärger genug. Wisst ihr, und jetzt müssen wir einfach nüchtern sachlich, wenn wir unseren Ausgangstext angucken, feststellen, er sagt, ihr seid zu beneiden, ihr seid glückselig, wenn sie euch schmäht, wenn sie euch verfolgt, wenn sie lügt, und zwar mit jeglichem wirklich bösen Wort, um seinetwillen. Wisst ihr, wenn sie gegen uns böse redet, weil ich nicht sauber bin, weil ich nicht korrekt bin, weil ich selber unsauber wandle oder vom Herrn her nicht in Ordnung bin, da ist nur, sagen wir, ein Gericht Gottes zu erwarten. Aber wenn ich um seinetwillen geschmäht werde, sagt die Bibel, bist du glückselig. Also wir dürfen sogar froh sein, wenn das passiert. Wisst ihr, mir hat einmal ein Kunde gefragt, der hat geflucht wie ein Wilder im Bankschalter, und du darfst auf der Bank nichts sagen. Aber mir war es dann klar, den musst du verwarnen, sonst geht es weiter. Dann habe ich ihn reingeholt, das Besprechungszimmer, da hat wahrscheinlich geglaubt, ich will mit ihm über seinen Kontostand reden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll nicht mehr so fluchen. Dann hat er mich ganz entsetzt anguckt und sagt nur einen Satz, sind Sie ein Frommer? Dann habe ich gesagt, ja. Wisst ihr, wir müssen uns ganz klar zum Herrn Jesus bekennen. Es muss klar sein, wo wir hingehören, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht provozieren, wir brauchen hier nicht extrem vorgehen. Es muss nur klar sein, zu welcher Seite wir gehören. Aber wenn wir zu der richtigen Seite gehören, dann sagt der Jesus, bist du glückselig, aber du kriegst Verleumdung, Schmähung, Verfolgung, du kriegst Ärger, weil die Finsternismächte dich angreifen, weil du wiederum der Herr Jesus weitergibst. Das ist alles, geht nur um den Herr Jesus, geht nicht um uns. Wisst ihr? Da darf man sich, braucht man sich nichts einbilden. Wir sind nur Werkzeuge, sondern es geht letztendlich um ihn. Ja, ich weiß nicht, was uns erwartet, aber Paulus erwartet, egal was kommt, dass der Herr ihn aus allem rettet. Wenn wir das uns vergegenwärtigen, dann haben wir auch keine Angst vor diesen Finsternismächten. Haben wir keine Angst vor den Menschen, dann haben wir keine Angst vor dem, was kommt, dann sind wir ruhig. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Du zeigst uns in deinem Wort so deutlich auf, dass es letztendlich so ist, dass dem Knecht nicht anders geht wie seinem Herrn. So wie sie dich verfolgt haben, so werden sie uns verfolgen. So wie sie dich gehasst haben, so werden sie uns hassen. Nicht wegen uns, sondern weil wir dich als Herrn haben, weil wir dich bezeugen, weil wir letztendlich Jünger Jesus sind, weil wir dir leben und weil wir eins bei dir sein werden, weil wir zu diesem anderen Reich gehören. Gib uns einfach Gnade, dass wir ruhig bleiben, dass wir im Geiste wandeln, dass wir auch keine Angst haben, sondern dass wir, genauso wie der Paulus es erwartet, dass du uns aus dem Allem rettest. Dass wir uns auch nicht wundern, wenn die Finsternismächte hier angreifen. Letztendlich haben sie keine Macht über uns, und du bist der Sieger. Und du wirst auch in unserem Leben alle Werke des Teufels zerstöre und dein Sieg aufrichte, dafür danke ich dir. Wir sind nicht ausgeliefert, sie haben keine Macht über uns, sondern du bist der Herr und möchte uns dir anbefehlen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Amen.